So, nächster Teil von Josua. Wir haben noch zwei Einheiten und noch eine Menge Kapitel vor uns. Das heißt, wir werden heute Nachmittag einen kleinen Zwischenschritt oder Zwischensprint machen und heute Abend uns dann das letzte große Kapitel und bekannte Kapitel von Josua nochmal anschauen. Die Folien übrigens, die bekommt ihr auch wieder zugeschickt. Also da braucht ihr nicht mitschreiben, die stellen wir euch zur Verfügung. Ich habe die extra ein bisschen anders gemacht, ein bisschen mehr draufgeschrieben und die bekommt ihr. Stellt euch mal vor, ihr habt gerade die Schule beendet oder seid kurz davor und jeder fragt euch, na, was machst du denn nach der Schule? Die Frage wird auf jeden von euch mal zukommen. Ich hoffe, jetzt habe ich nicht irgendwie ein Kopfkino ausgelöst. Oh nein, die Frage hatte ich doch extra verdrängt. Jeder fragt euch, na, hast du schon einen Plan? Machst du eine Ausbildung? FSJ, BFD? Oder ein Gap Year? Klingt cool, gell? Gap Year. So, einfach mal nichts tun. Genau darum geht es heute. Um Gottes Plan. Um deinen Platz, um deine Berufung. Und ich will ehrlich sein, die Kapitel 13 bis 23, die liest keiner gern. Das sind so die Kapitel, die man manchmal ganz gerne auch überspringt. Seitenlangen Beschreibungen von Ortsnamen, Grenzbeschreibungen und. Gad bekommt das, Simeon bekommt das und es geht genau von da bis da und die Grenze und so und wie auch immer. Und ihr denkt vielleicht, oh Mann, wie langweilig. Aber hinter diesen scheinbar langweiligen Listen steckt eine geniale Wahrheit. Und diese Wahrheit, die kann euch im positiven Sinne gesprochen den Boden unter den Füßen wegziehen. Die ist richtig genial. Und die wollen wir uns anschauen. Denn wir werden erkennen, Gott hat einen Plan. Nicht nur für die ganze Welt, auch für dich, ganz konkret für dein Leben. Er hatte damals einen Plan für jeden einzelnen Stamm und er hat heute einen Plan für jeden einzelnen von uns. Aber bevor wir loslegen, müssen wir kurz mal schauen, wo wir stehen. In Josua, in den ersten 12 Kapiteln, haben wir die Eroberung des Landes gesehen, wie sie über den Jordan eingezogen sind und das Land eingenommen haben. Es gab ein paar Niederschläge, zum Beispiel das, was Keshi heute Morgen gemacht hat mit Ai. Aber nach Kapitel 12 haben sie das Land weitestgehend eingenommen und es geht an die Verteilung des Landes. Josua wird jetzt vom Kriegsführer, vom Anführer, vom Soldaten zum Verwalter, zum Administrator. Er muss jetzt oder er darf jetzt das Land verwalten, das Land verteilen und jedem Stamm das geben, was Gott, nicht was Josua, was Gott für ihn gedacht hat. Vielleicht weniger spektakulär als diese Kämpfe, von denen wir lesen, aber genauso wichtig, denn was nützt es, wenn du ein Land einnimmst und es dann nicht verteilst? Und dann, bis Kapitel 22, Kapitel 23 kommt das Volk dann zur Ruhe. Wir lesen eine kleine Abschiedsrede von Josua, bevor dann heute Abend in Kapitel 24 nochmal es zu so einem sogenannten Landtag kommt, wo Josua dann nochmal alle zusammenruft und das Leben Josua und das Buch Josua gehen damit zu Ende. 11 Kapitel also, die wir vor uns haben. Schnallt euch an. Das Ganze wollen wir in 6 Punkten machen. Die seht ihr hier schon. Und wir starten jetzt. Erste Kapitel, beziehungsweise der erste Teil, der unvollendete Auftrag. Es bleibt noch viel zu tun. Josua 13, ich lese Teile aus den ersten 7 Versen. Als nun Josua alt war und hochbetagt, sprach der Herr zu ihm, du bist alt geworden und hochbetagt. Nett, gell? Ist er schon alt, dann muss er es auch noch gesagt kriegen. Du bist alt geworden, gell, Josua? So richtig schön alt. Hochbetagt. Rollator gab es ja noch nicht, aber ich stelle mir das vor, dass er da wirklich schon, wie auch immer. Auf jeden Fall erwartet man ja jetzt, oder was erwartet ihr? Mal die Frage an euch, was würdet ihr erwarten, was Gott jetzt sagt? Ach, Josua, hast du toll gemacht, super, toll gekämpft. Guck mal hier, ich habe jetzt einen tollen Landstrich hier für dich mit einem tollen Haus drauf, Swimmingpool. Da kannst du dich zur Ruhe setzen, musst nichts mehr tun, wirst versorgt, perfekt, alles. Super für dich. Nein, so ist Gott nicht. Schauen wir mal, was Gott sagt. Er sagt, ja, du bist alt geworden und hochbetagt und vom Lande bleibt noch sehr viel einzunehmen, nämlich alle Gebiete der Philister, ganz Geschur, vom Schihor an, der vor Ägypten fließt, bis zum Gebiet Ekrons nach Norden, das den Kanaanitern zugerechnet wird. 5 Fürsten der Philister, nämlich von Gaza, Ashdod, Aschkelon, Gad und Ekron und dazu die Aviter im Süden, das ganze Land der Kanaaniter und Meara, das den Sidoniern gehört, bis Afek und so weiter. Okay, Gott, okay. Das sind die ersten Worte von Kapitel 13. Ah, Josua, bist ganz schön alt geworden. Aber weißt du was? Es gibt noch viel zu tun. Es gibt noch viel zu tun. Josua ist jetzt ungefähr 100 Jahre alt. Er ist 110 Jahre alt geworden. Ja, wir sind jetzt ungefähr so plus minus 100 Jahre. Und Gott sagt ihm, du hast noch eine Menge, das ist noch eine Menge zu tun, Josua. Josua, der schon so lange unterwegs war, der die rechte Hand von Mose war, der das Land schon mal ausgekundschaftet hat und mit Kaleb der Einzige war, der gesagt hat, ja, Gott hat es in unsere Hände gegeben. Der 40 Jahre mit durch die Wüste ist, der in dieses Land eingezogen ist, der die Verantwortung hatte für das Volk, es angeführt hat durch diese Kämpfe, die letztendlich ja Gott gekämpft hat, klar, aber der dem Volk vorgestanden hat. Jahrelange Kämpfe, die jetzt hinter ihm liegen, er ist alt geworden und Gott sagt ihm, du weißt du was, es gibt noch so viel zu tun. Ist das nicht krass? Wir hätten was anderes erwartet, oder? Also wenn ich da bei uns an die Schule denke, sobald die so ihre 60 überschritten haben, freuen die sich schon auf die Rente, dass sie sich zur Ruhe setzen können. Gott ist anders. Es könnte frustrierend sein jetzt für Josua, oder? Josua könnte denken, echt jetzt Gott? Muss das sein? Reicht es nicht irgendwann mal? Und Gott sagt, nein, das ist gar nicht Gottes Punkt. Darauf will er gar nicht hinaus. Gott will Josua nicht demotivieren, ganz im Gegenteil. Gott möchte Josua zeigen, es geht weiter, meine Geschichte geht weiter. Das ist noch nicht zu Ende. Und Josua, du darfst sogar noch Teil davon sein. Es geht weiter. Was lernen wir daraus? Erstens, das Erste, was ich daraus lerne, ist, Gottes Auftrag ist größer als ein einzelnes Leben. Wir werden nie alles erreichen, was Gott vorhat. Und das ist okay. Paulus sagt in Philipper 3, Vers 12, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus ergriffen bin. Und es befreit. Das befreit. Du musst nicht alles schaffen. Du musst nicht die ganze Welt retten. Du musst nicht alle Probleme lösen. Du musst einfach nur deinen Teil tun. Treu sein in dem, was Gott dir gibt. Es wird immer noch weitergehen. Gottes Plan ist immer noch größer als dein Leben. Aber es ist befreiend zu wissen, ich muss das nicht alles schaffen. Ich bin nicht dafür verantwortlich. Schon gar nicht, Gottes Plan umzusetzen. Aber, ein zweiter Punkt. Falls du denken solltest, ja, du hast ja jetzt schon viel erreicht. Naja, du hast dich jetzt für Jesus entschieden. Du hast dich vielleicht sogar taufen lassen. Gehst regelmäßig in Gottesdienst, in deine Jugendgruppe. Tust auch mal deinen Freunden von Gott erzählen. Hey, hast du schon super viel erreicht. Dann sagt Gott dir, ja, super, bin ich echt stolz drauf. Bin ich echt richtig stolz drauf, was du schon erreicht hast. Aber weißt du was? Es geht weiter. Weißt du, was ich für einen genialen Plan für dein Leben habe? Was da für ein Abenteuer noch auf dich zukommt? Es geht weiter. Ich habe noch so viel für dich geplant. Selbst wenn du denkst, du hast schon so viel erreicht. Und der dritte Punkt, den wir daraus mitnehmen können. Gott hat eine Aufgabe für uns. Ganz egal, wie alt wir sind. Der Josua, der war alt. Und Gott hat noch eine Aufgabe für ihn. Du bist jung. Und Gott hat auch jetzt schon eine Aufgabe für dich. Gott will dich jetzt gebrauchen. Du musst nicht erst warten, bis du alt genug bist. Du musst nicht warten, bis du eine theologische Ausbildung abgeschlossen hast. Du musst nicht warten, bis du überhaupt eine Ausbildung hast. Nein, Gott hat jetzt schon was für dich zu tun. Gott hat jetzt schon eine Aufgabe für dich. Gott will dich jetzt schon gebrauchen. Selbst für den Josua, alt und hochbetagt wie er war, hat Gott noch eine Aufgabe parat. Gott wartet nicht, bis du perfekt bist. Dann müsst du unendlich lange warten, bis du, wenn du bei ihm bist. Er will dich jetzt. Er hat jetzt eine Aufgabe für dich. Wisst ihr was, als Josua diese Worte hört, da beschwert er sich nicht. Da sagt er, hey Gott, komm, nee, das kann jetzt nicht dein Ernst sein, oder? Er sagt nicht, Gott, ich bin müde, lass mich in Ruhe. Jetzt sind auch mal die anderen dran. Nein. Nein, er macht weiter. Er macht weiter und erfüllt seinen Auftrag. Bis zum Ende. Das ist Treue. Das ist Treue, das ist Hingabe, das ist Durchhaltevermögen. Was für ein Vorbild für uns, für dich und für mich. Es geht nicht darum, dass wir in unserem Leben alles perfekt machen, alles perfekt hinbekommen. Es geht darum, dass wir dranbleiben, dass wir durchhalten und dass wir die Aufgaben, die wir von Gott bekommen, dass wir die erledigen. Einen kleinen Auftrag nach dem anderen. Nicht die Highlights, die wir immer entgegenstreben, sondern ganz treu im Alltag mit Gott unseren Weg gehen. Was könnte da dein Auftrag sein? Vielleicht ist es der, jemandem in der Schule von Jesus zu erzählen, ja. Vielleicht ist es der, auf den Außenseiter in deiner Klasse zuzugehen und ihn zu ermutigen, ihn aufzubauen, zu ihm zu stehen. Der, der immer alleine sitzt, den alle vielleicht belächeln. Vielleicht ist es der Auftrag, endlich mit dieser einen Sünde zu brechen, die da immer wieder in deinem Leben präsent ist. Die dich gefangen hält, aufzuräumen. Das Thema Heiligung hatten wir die Tage auch. Die Lügen, der Neid, die Pornosucht. Vielleicht ist es der Auftrag in deiner Jugendgruppe, in der Kinderarbeit, irgendwo mitzuhelfen, auch wenn es überhaupt keinen Spaß macht oder es irgendwie überhaupt keine Lust drauf hast. Egal was es ist, tu es. Sei treu. Auch wenn es klein erscheint, auch wenn niemand es sieht. Gottes Auftrag ist größer als dein Leben. Und es gibt immer mehr. Immer mehr mit Gott. Jetzt ist die Zeit. Du musst nicht warten, bis du irgendwas abgeschlossen hast, irgendeine theologische Ausbildung hast. Der zweite Punkt, den ich mit euch anschauen möchte, ist der Kaleb. Jetzt kommt einer der krassesten Typen aus der Bibel. Ich finde den Kerl echt krass. Kaleb ist mega stark. Wir lesen aus Josua 14, die Verse 6 bis 15. Da traten herzu die von Juda zu Josua in Gilgal. Und Kaleb, der Sohn des Jephunnes, der Kenasiter, sprach zu ihm. Kaleb also sagt jetzt zum Josua: Du weißt, was der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, sagte, meinet und deinetwegen in Kadesh-Barnea. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn, aussandte von Kadesh-Barnea, um das Land zu erkunden, und ich ihm Bericht gab nach bestem Wissen. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, treulich. Da schwor Mose an jenem Tage und sprach: Das Land, das dein Fuß betreten hat, soll dein und deiner Nachkommen Erbteil sein für immer, weil du dem Herrn, meinem Gott, treulich gefolgt bist. Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben gelassen, wie er mir zugesagt hat. Es sind nun 45 Jahre her, dass der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste umherzog. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt und bin noch heute so stark, wie ich war an dem Tage, da mich Mose aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie noch jetzt, zu kämpfen und aus- und einzuziehen. So gib mir nun dies Gebirge, von dem der Herr geredet hat an jenem Tage, denn du hast gehört am selben Tage, dass dort die Anakiter wohnen und große und feste Städte sind. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, damit ich sie vertreibe, wie der Herr zugesagt hat. Da segnete ihn Josua und gab Kaleb, dem Sohn Jephunnes, Hebron zum Erbteil. Soweit mal. Kaleb ist 85 Jahre alt. Und er sagt, ich bin immer noch genauso stark wie 40. Wow, cool. Das ist sicherlich auch körperlich gemeint, aber vor allen Dingen geistlich. Kaleb hatte sein ganzes Leben lang Gott vertraut. Er war einer von den zwei Kundschaftern. Er war das mit Josua zusammen. Und in anderen Szenen, er war das, der gesagt hat, hey, der Herr hat dieses Land in unsere Hand gegeben. Aber weil es da die 10 anderen gab, die gesagt haben, oh nein, große befestigte Städte, große Menschen, Angst pur, wir schaffen das nicht. Deswegen war das Volk Israel nur 40 Jahre in der Wüste. Aber Gott hatte damals dem Kaleb schon zugesagt, du darfst dir, wenn du dann in das Land reinziehst, darfst du dir ein schönes Stück Land raussuchen. Und genau das fordert Kaleb jetzt ein. Genau das fordert Kaleb jetzt ein. Und was für ein Landstück fordert er? Das, was so richtig schön ist, idyllisch, was schon eingenommen ist, wo er sich einfach nur niederlassen muss, der ist jetzt auch schon 85 Jahre alt. Nee, dieser Kaleb sucht sich das krasseste Landstück aus, was er sich aussuchen konnte. Er sucht sich das aus, wo die befestigten Städte sind, die noch nicht eingenommen worden sind. Er sucht sich das aus, wo die Anakiter sind, das sind diese Riesen, vor denen die damals Angst hatten, die Kundschafter. Und wir denken, sag mal, Kaleb, bist du dement geworden? Kannst du dich nicht mehr erinnern? Das war der Grund, genau dieses Gebiet war der Grund, warum die gesagt haben, das schaffen wir nie, das Land einzunehmen. Und du willst das jetzt haben? Und Kaleb sagt, du, ich bin alles andere als dement. Ja, genau, dieses Stück Land, das möchte ich haben. Und wir stehen da und uns fällt die Kinnlade runter und sagen, hey, Kaleb, hallo? Und die anderen haben gesagt, ja super, toll, nimm, komm, ich kann es gerne haben, wir wollen es nicht. Ich behaupte mal, im ganzen Volk Israel, da jetzt keinen gegeben, der dem Kaleb nicht ein wunderschönes Stück Land gegönnt hätte. Der hat es verdient. Wenn es einer verdient hat, dann Kaleb. Aber Kaleb sucht sich das krasseste Stück Land aus, was er sich überhaupt nur aussuchen kann. Nicht das Filetstück. Er sagt tatsächlich, gebt mir das Gebirge, gebt mir Hebron, gebt mir die Anakiter. Und wenn Gott will, dann werde ich auch dieses Stück Land noch einnehmen. Das ist noch nicht eingenommen. Der Mann ist 85 und sucht sich nicht die einfachste Aufgabe raus, sondern er sucht sich die schwerste raus, die mit Abstand schwerste Aufgabe. Nicht, weil er leichtsinnig ist, sondern weil er Gott vertraut. Weil er weiß, mit Gott kann ich diese Riesen, diese Anakiter besiegen. Und jetzt mal ehrlich und ganz ehrlich an dich die Frage. Wie hättest du entschieden? Welches Landstück hättest du dir rausgesucht? Suchen wir uns den einfachen Weg raus? Vermeiden wir Herausforderungen in unserem Alltag? Oder trauen wir Gott zu, dass er uns auch die schwierigen Sachen hilft durchzustehen, mit ihm durchzumachen. Vielleicht stehst du ja vor einer Aufgabe, die dir Angst bereitet, eine Herausforderung, wo du denkst, die ist viel zu groß. Und Kaleb sagt dir heute, das kannst du schaffen. Guck mich an. Ich war 85. Ja, ich war noch gut in Schuss. Vor allen Dingen geistlich. Ich habe voll auf Gott vertraut. Aber mit Gottes Hilfe kannst auch du es schaffen. Und Kaleb ist nicht nur ein Vorbild damit für die alten Leute, sondern ganz besonders auch für dich und für mich. Fang an, auf Gott zu vertrauen, nicht auf deine Stärke zu schauen, sondern auf Gottes Stärke. Mit Gott kannst du auch diese Riesen besiegen. Mit Gott kannst du auch die Anakiter besiegen, die Anakiter deines Lebens. Kannst du mal überlegen, was die Anakiter deines Lebens gerade sind? Welche Herausforderung, wo du sagen würdest, oh, ich hätte es lieber... Hätte er lieber so einen einfachen Weg. Kaleb, der war schon richtig krass. Er sucht sich die härteste Aufgabe raus. Und das ermutigt uns, ihn zum Vorbild zu nehmen und zu sagen, ja, hey, ich möchte anfangen und Gott so vertrauen, wie es der Kaleb getan hat. Ich möchte heute anfangen und Gott so vertrauen, wie es der Kaleb getan hat. Und dann, wenn ich dann mal so alt bin wie der Kaleb damals, 85, dann habe ich ein Vertrauen aufgebaut zu diesem Gott, das stark ist, das unerschütterlich ist. Und kann dann auch sagen, hey, mit dem Herrn kann ich Riesen besiegen. Der Glaube, den du jetzt aufbaust, der trägt dich dein ganzes Leben lang. Wenn du jetzt lernst, Gott zu vertrauen bei den kleinen Sachen und bei den großen, dann wirst du auch später noch sagen können, ich kann mich auf Gott verlassen. Mit Gott ist alles möglich. Der dritte Punkt, und jetzt kommen die Kapitel 13 bis 19. Jeder bekommt seinen Platz. Jeder bekommt seinen Platz. Gottes individueller Plan. Wir lesen natürlich jetzt nicht die ganzen Kapitel, aber nur damit er mal so einen kleinen Geschmack bekommt, lese ich mal ein paar Verse aus Josua 13. So gab Mose dem Stamm der Söhne Ruben für ihre Geschlechter als ihr Gebiet das Land von Aroer und das am Ufer des Arnon-Flusses liegt und die Stadt mitten im Tal mit allem ebenen Felde bis Medeba, Heschbon und alle seine Städte, die im ebenen Felde liegen, Dibon, Bamot Baal und Bet Baal Beon, Jahas, Kedemot, Mephat, Kiryatim und so weiter geht es dann. Und wir sagen, was soll das, Gott? Warum steht das hier? Warum brauchen wir das? Was hat uns das zu sagen? Ist doch erstmal langweilig und wir würden es ganz gern schnell überspringen, oder? Aber passt mal auf, was da passiert. Denn was da passiert, das ist ja alles andere als langweilig. Denn Gott teilt das Land ja nicht einfach zufällig auf. Ach, weißt du, du kriegst das und du kriegst das. Aber das könnte ganz gut zu dir passen und du kriegst das. Nein. Sondern Gott schaut genau hin. Gott gibt jedem einen Teil, der genau zu ihm passt. Jeder Stamm bekommt genau das Gebiet, das zu ihm passt. Schaut euch das an. Gott hat einen maßgeschneiderten Plan. Wenn wir das lesen, wir haben manche Stämme, die größer sind. Die brauchen mehr Land, Gott gibt ihnen mehr Land. Ist doch logisch, oder? Eine große Familie braucht mehr Platz als eine kleine. Wir haben manche Städte, die eher Hirten sind. Die bekommen Weideland im Ostjordanland. Perfekt für die Schafen und Ziegen. Wir haben manche, die sind eher Ackerbauern, die bekommen ein fruchtbares Land in den Ebenen. Juda bekommt ein großes Gebiet im Süden, denn aus Juda wird später der Messias kommen. Das ist nicht zufällig, dass Gott das macht. Benjamin bekommt ein kleines, aber strategisch wichtiges Gebiet. Dort wird später Jerusalem liegen, die Hauptstadt. Gott plant alles bis ins kleinste Detail. Gott kennt jeden Stamm. Und nicht nur jeden Stamm, auch die, die dazugehören, die Menschen. Gott kennt jeden Einzelnen. Und Gott weiß, was jeder braucht und gibt jedem genau das, was perfekt für ihn passt. Und jetzt kommt's. Genau das hat er mit dir und mit mir auch vor. Genau das hat er mit dir und mit mir auch vor. Gott kennt dich besser, als du dich selber kennst. Er weiß, welche Talente du hast, er weiß, welche Stärken du hast und er weiß aber auch, welche Schwächen du hast. Und weil er das weiß, gibt er genau das, was dir passt, was gut ist für dich. Er hat einen Plan für dein Leben, der genau auf dich, auf deine Situation zugeschnitten ist. David sagt das so schön im Psalm 139. Denn du hast meine Nieren bereitet. Du hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Glaubst du das, dass du wunderbar gemacht bist? Ich hoffe doch, denn es stimmt. Rede dir nichts anderes ein. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Als ich gebildet wurde unten in der Erde, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Wow. Gott hat dich gemacht. Er hat dich wunderbar gemacht. Und wenn du das anders siehst, dann lies nochmal die Stelle. Er hat dich wunderbar gemacht. Er hat dich geplant, so wie du bist. Jedes Detail von dir und er hat einen Plan für den Rest deines Lebens. Alle Tage deines Lebens sind schon in dein Buch geschrieben. Er hat einen wunderbaren Plan für dich, den er dir nicht komplett offenbart, der nicht immer so toll aussieht, da wo wir stehen. Aber wenn wir rückblickend gucken, bin ich davon überzeugt, werden wir sagen, hey, es hat genau gepasst. Und das Beste dabei, du musst nicht jemand anderes sein. Ich weiß nicht, wie oft ihr denkt, oh, ich wäre auch gern so cool wie dieser Influencerin oder der Influencer. Oh, das würde ich auch gern können, oder ich wäre auch gerne hier so ein Lobpreisstar, der jeden Sonntag vor einer großen Crowd spielt und hier, wow, cool. Du musst nicht sein wie dein bester Freund oder deine beste Freundin. Du musst nicht sein wie wen auch immer du da gerade im Sinn hast, sondern du bist du. Mit deinen Träumen, mit deiner Persönlichkeit. Du bist du und du darfst du sein und du sollst sogar du sein. Vielleicht denkst du jetzt, ich bin ja nicht so besonders, ich bin nicht so toll wie die oder so, kann das nicht wie der oder wie auch immer. Aber das ist egal. Gott hat dich so gemacht, wie du bist, und du darfst du sein. Du musst dich nicht umkrempeln. Du musst nicht sein wie jemand anderes. Gott sagt zu dir persönlich, doch, du bist besonders, denn ich habe dich gemacht. Ich kannte dich schon, da warst du noch im Mutterleib. Ich habe einen Platz für dein Leben, den nur du ausfüllen kannst. Den kannst nur du ausfüllen, den kann niemand anders ausfüllen. Gott hat einen Platz für dich eingeplant, den kannst nur du ausfüllen. Schau doch mal auf die 12 Stämme. Schau sie dir an. Nicht jeder Stamm war berühmt. Nicht jeder Stamm hat Könige hervorgebracht. Du musst nicht berühmt sein. Du musst nicht berühmt werden. Aber eins zeigt uns das. Die Kapitel, die hier stehen, die Kapitel 13 bis 19, eins zeigen sie. Jeder Stamm war wichtig. Jeder Stamm hat einen Platz bekommen. Jeder Stamm hat das bekommen, was er gebraucht hat. Und das ist genial. Und jeder Stamm hatte seine Aufgabe. Simeon, von dem hört man zum Beispiel nicht viel, aber er war wichtig. Und deshalb wird nicht jeder ein toller Prediger, der auf YouTube Millionen von Follower hat oder was auch immer. Aber jeder hat seinen Platz. Vielleicht ist dein Platz in der Schule. Vielleicht bist du dazu berufen, in deiner Klasse Licht zu sein. Vielleicht ist dein Platz in der Familie. Vielleicht bist du dazu berufen, deinen Geschwistern ein Vorbild zu sein, deinen Eltern zu helfen. Vielleicht ist dein Platz später mal in der Musik, in der Sport, in der Kunst, im Handwerk, in der Wissenschaft, wo auch immer. Aber Gott hat einen Platz für dein Leben. Egal wo. Und dann, in Kapitel 15, lesen wir noch eine kleine Nebengeschichte von der Achsa, die Tochter von Kaleb. Die heiratet den Othniel, die bekommt im Land Negev eine Wüste. Und sie geht hin und bittet und sagt, guck mal hier, da ist Wüste. Ich brauche noch was. Ich brauche noch Wasserquellen. Und sie kriegt reichlich. Sie kriegt eine obere, eine untere Wasserquelle. Sie kriegt das, was sie braucht. Und wenn Gott dich an einen schwierigen Ort stellt, dann bin ich davon überzeugt, dass er auch das gibt, was du brauchst. Wenn er dich in eine schwierige Klasse stellt, eine schwierige Familie, in eine schwierige Situation führt, dann bin ich davon überzeugt, wenn du ihn bittest, so wie diese Achsa, dann darfst du auch davon ausgehen, dass Gott dir das gibt, was du brauchst. Er wird es tun. Davon bin ich fest überzeugt. Und dann haben wir noch den Stamm Levi. Der Stamm Levi, wie viel Land hat der bekommen? Kein Land. Warum? Weil die Leviten die Priester sein sollten. Sie sollten Gott dienen. Ihr Erbteil war nicht ein Stück Land, ihr Erbteil war Gott selbst. Was zeigt uns das? Das Größte, was du haben kannst, ist nicht ein cooler Job. Das Größte, was du haben kannst, ist nicht viel Geld. Das Größte, was du haben kannst, ist nicht Ruhm. Und es sind auch nicht hunderttausende Follower auf Insta oder wo auch sonst. Das Größte, was du haben kannst, ist Gott. Wenn du Gott hast, dann hast du alles. Dann hast du wirklich alles. Jesus sagt in Matthäus 6,33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Mach Gott zu deiner Priorität, zu deinem Erbteil und alles andere wird sich fügen. Trachte nach dem Reich Gottes, so wird euch das alles zufallen. Eine wunderbare Verheißung. Der vierte Punkt. Wir lesen in Josua 20 über sogenannte Zufluchtsstädte. Josua 20, 1 bis 3 lese ich mal. Und der Herr redete mit Josua und sprach: Sage den Israeliten, bestimmt unter euch Freistädte oder Zufluchtsstädte, von denen ich euch durch Mose gesagt habe, dahin kann ein Totschläger fliehen, der jemand aus Versehen und ohne Vorsatz erschlägt, damit sie euch eine Freistatt sind vor dem Bluträcher. Was waren das für Städte? Das waren Städte, die strategisch im Land verteilt waren. Und wenn da mal was passiert ist, so ein typisches Beispiel ist beim Holzhacken, dass dann die Axt wegfliegt, den anderen an den Kopf und der ist tot, dann hat man Blutrache gefordert. Und dann konnte derjenige, der ihn nicht absichtlich umgebracht hat, konnte dann in so eine Stadt fliehen und war da in Sicherheit. Er wurde dann nicht getötet, dort durfte man oder dort konnte man auch nicht getötet werden. Und es waren 6 Städte, die zu solchen Zufluchtsstätten geworden sind. Natürlich strategisch so gut verteilt, dass man die auch aus dem ganzen Land schnell erreichen konnte. Und jetzt mal ganz ehrlich, ist das nicht ein geniales Bild für das, was Jesus für uns ist? Wir haben alle Schuld auf uns geladen. Wir haben alle Fehler gemacht. Und eigentlich haben wir den Tod verdient. Das haben wir heute schon vom Keshi super gehört. Keine Chance, irgendwie zu bestehen. Der Sünde Sold ist der Tod. Römer 6, 23. Der Sünde Sold ist der Tod. Aber weißt du was? Gott hat für uns und für dich und für mich auch solche Zufluchtsstätte gebaut. Wenn wir zu Jesus kommen, dann sind wir sicher. Dann kann uns der Teufel nicht mehr anklagen. Da hat der Teufel keine Chance, Anklage zu erheben gegen dich. Und diese Zufluchtsstätte, die waren damals offen, Tag und Nacht. 24/7, wie man heute sagen würde. Warum? Damit man jederzeit dahin fliehen konnte. Die hatten keine Öffnungszeiten, so nach dem Motto, vor 8 Uhr sind die Stadtmauern zu, dann lassen wir sie kurz runter. Und dann machen wir wieder die Schotten dicht, so um 3, 4, kommt halt keiner mehr rein. Nein, die waren offen. Jesus ist für uns auch 24/7 da. Wir können mit unserer Schuld zu ihm kommen und dann sind wir dort sicher. Da gibt es keine Anklage mehr. 1. Johannes 1, Vers 9 hat Keshi heute Morgen schon zitiert. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Jesus ist diese Zufluchtsstadt für dich und für mich. Das ist Gnade, das ist Liebe. Das ist unser Gott. Fünfter Punkt. Josua 22. Jetzt wird's ernst. Denn in Josua 22, da passiert was, was nicht hätte passieren müssen. Ein ganz großes Ausrufezeichen, dickes, rotes Ausrufezeichen, eine Warnung an dich und an mich. Erinnert ihr euch an die 2,5 Städte? Die Städte, die östlich des Jordans schon gesagt haben, boah, cool, also das Land hier gefällt uns so gut, wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Und dann wurde ihnen gestattet, okay, ihr dürft das Land haben, aber ihr kommt mit rüber und kämpft mit. Nehmt das verheißene Land mit ein und dann, wenn wir fertig sind, dürft ihr wieder zurück. Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse. Und sie halten sich dran. Sie gehen mit in das verheißene Land. Sie kämpfen mit. Und dann kommt es hier, Josua 22, die Kämpfe sind vorbei. Josua segnet sie sogar, er lobt sie, top, super, ihr wart treu, ihr habt mitgekämpft. Wenn ihr unbedingt wieder zurück wollt, dann geht zurück. Und dann passiert was Krasses. Dann gehen sie her und fangen an, einen Altar zu bauen. Und die anderen Stämme, die flippen total aus. Was macht ihr denn da? Seid ihr denn total bescheuert? Denn nach dem Gesetz, es durfte nur einen Ort geben, wo Gott angebetet war. Und das war die Stiftshütte. Das war nicht in Ordnung, haben die gedacht, dass sie da einfach mal einen Altar bauen und Gott dort anbeten und Opfer bringen. Die haben sich vielleicht an Achan erinnert von heute Morgen. Und haben gedacht, oh nein, Gott wird uns alle strafen wie beim Achan. Die haben die erste Schlacht gegen Aia verloren. Die haben gefürchtet, dass es da jetzt einen konkurrierenden Altar gibt auf der östlichen Seite des Jordans. Es durfte aber nur eine zentrale Opferstätte geben. Und deshalb sind die anderen Stämme so wütend. Die haben Angst gehabt vor Gott, dass sie jetzt büßen müssen wegen diesen 2,5 Stämmen, die da wieder zurückgegangen sind. Und die sind so wütend, dass es fast zum Krieg kommt. Die wollen schon gegen die kämpfen. Und dann wird das Ganze doch noch auf diplomatische Weise gelöst. Wird eine Delegation hingeschickt, Pinhas, der Priester und 10 Fürsten gehen rüber und sagen, hey Leute, was soll das? Seid ihr verrückt geworden? Und dann kommt die Erklärung der 2,5 Stämme und sagt, nein, dieser Altar, der ist nicht für Opfer. Puh, okay, gut. Wir wollen nicht von Gott abfallen, im Gegenteil. Dieser Altar ist ein Zeichen, ein Denkmal, damit unsere Kinder wissen, dass wir auch zum Volk Gottes gehören. Damit ihr uns nicht vergesst, damit wir nicht vergessen werden. Hat sich das Missverständnis gerade nochmal aufgeklärt. Glück gehabt. Oder doch nicht? Mal ganz ehrlich, warum ist denn so eine brenzlige Situation auf einmal entstanden, dass es auf einmal zum Brüderkrieg gekommen wäre? Zwischen den Stämmen. Warum ist es dazu gekommen? Weil die 2,5 Stämme nicht bereit waren, das verheißene Land einzunehmen, das Gott ihnen zugesagt hat. Der Jordan war die Grenze und Gott hatte gesagt, dieses Land gebe ich euch westlich vom Jordan, nicht östlich vom Jordan. Was haben die 2,5 Stämme gemacht? Sie haben nach dem geschaut, was für sie gut war. Und sie haben nicht nach dem geschaut, was Gott wollte. Sie haben nach dem geschaut, was ihnen gefallen hat. Das Land ist toll, das gefällt uns, das nehmen wir. Und haben nicht auf Gott gehört und das Land bezogen, was er ihnen zugesagt hat. Hier ist doch viel mehr Platz für unsere Herden, sieht doch toll aus, schön grün, alles toll. Und weil diese 2,5 Stämme so drauf waren, wurden sie getrennt durch diesen Jordan, den man mal nicht eben überqueren konnte, haben wir ja gehört die Tage. Gerade nicht im Frühjahr und im Herbst, wenn dann ein reißender Fluss da draus wurde. Und Israel hat sich getrennt. Und später, schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft von der Situation damals, später in der Geschichte Israels. Was meint ihr, welche 2,5 Völker zuerst ins Exil mussten? Welche 2,5 Völker zuerst eingenommen wurden? Das könnt ihr in 1. Chronik 5, insbesondere Vers 26 nachlesen. Was lernen wir daraus? Pass auf, wo du dich aufhältst. Wenn du dich von Gottes Volk trennst, wenn du dich von der Gemeinde fernhältst und wenn du denkst, ich kann auch alleine Christ sein, ich brauche die anderen nicht. Gemeinde ist langweilig. Jugendgruppe ist uncool oder was auch immer. Dann wirst du schwach. Der Hebräerbrief warnt uns in Kapitel 10, Vers 25 genau davor. und nicht verlassen unsere Versammlungen. Ihr dürft nicht unsere Versammlung verlassen, wie einige es zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Du brauchst Gemeinschaft. Du brauchst Gemeinschaft. Du brauchst andere Christen. Das hat Gott so wunderbar eingerichtet. Du brauchst Leute, die mit dir beten. Du brauchst Leute, Menschen, die dir zur Seite stehen, wenn es dir schlecht geht, die dir das Wort sagen, das dir hilft, das du dir nicht selber sagen kannst, die auch den Heiligen Geist haben, der zu dir reden kann. Du brauchst Menschen, die mit dir beten, wenn es dir schlecht geht. Du brauchst Menschen, die dich ermutigen. Und du darfst auch selber andere ermutigen und mit anderen beten. So ein einzelnes Blatt, das kannst du sehr leicht zerreißen. Die 2,5 Stämme östlich des Jordans, die waren ganz schnell eingenommen. Die hatten keinen Schutz mehr. Aber wenn die in der Gemeinschaft wären, guck dir mal den Stapel Blätter an. Kannst du den zerreißen? Ich will nach der Predigt mal sehen, ob das jemand schafft. Schaffst du nicht. Damit geht nicht. Du musst dir die Frage stellen. Aus welchen Gründen entscheidest du dich? Aus welchen Gründen entscheidest du dich? Weil das für dich gut aussieht? Oder weil Gott es will? Nicht immer stimmt es überein. Pass auf, dass du nicht aus falschen Gründen Entscheidungen triffst. Die 2,5 Stämme haben gesagt, hey, top, super, aber Gottes Plan war es nicht. Vielleicht stehst du ja vor so einer Entscheidung und siehst, wow, cool, das sieht gut aus, das ist bestimmt das, was Gott will. Aber Gottes Plan ist ein ganz anderer. Vielleicht stehst du vor der Entscheidung, Studium, Ausbildung, Freundeskreis, sollte ich mich da noch bewegen oder tut der mir nicht gut? Oder wie sieht es denn mit einem Freund oder einer Freundin aus? Oh, der sieht gut aus oder die sieht gut aus. Bestimmt die, die ja Gott für mich bestimmt hat. Und du fragst nicht nach dem Willen Gottes. Die Frage ist nicht, was ist am bequemsten, was sieht am besten aus, was ist am schönsten, sondern die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was will Gott? Und da sind wir wieder bei der Stelle vom Anfang. Was ist Gottes Plan für mein Leben? Und wenn Gott dich an einen Ort ruft, der unbequem ist, dann geh dahin. Wenn Gott dich an einen Ort ruft, wo du denkst, das kann doch nicht sein, Gott, dass ich jetzt dahin gehen muss, dann geh dahin. Sie haben auf ihre eigenen Dinge geschaut, auf das, was sie wollten, und es hätte hier beinahe zum Bürgerkrieg geführt. Und am Ende wurden sie zuerst eingenommen. Und wir lernen noch was weiteres. Manchmal tun wir Dinge, die vielleicht ganz gut aussehen oder gut gemeint sind, die wir für richtig halten, aber die nicht gut sind. Dass die da was gebaut haben, Altar gebaut haben, um sich zu erinnern, war ja erstmal nicht schlecht. Aber für die anderen Stämme war es höchst kritisch. Und deshalb ist Kommunikation so wichtig, deshalb ist Gemeinschaft so wichtig, dass man miteinander redet. Die hätten einfach das nur vorher absprechen müssen mit den anderen. Dann hätten die gesagt, ja, ist okay, wenn ihr nur das macht, passt. Also sprich mit anderen Christen, lass dich beraten, hör auf ihren Rat, sei Teil der Gemeinschaft. Und der letzte Punkt, Josua 23. Das Kapitel hätten wir auch dem Tobi heute Abend noch geben können. Das hängt so mittendrin. Israel, die Stämme haben es geschafft. Sie kommen zur Ruhe. Und Josua ruft noch mal ein paar zusammen und hat hier seine Abschiedsrede, seine vorletzte Rede. Heute Abend auf dem Landtag dann die letzte, aber heute, jetzt in Kapitel 23, jetzt heute Nachmittag, die vorletzte Rede von Josua. Ich lese aus Josua 23 die Verse 6 bis 8. Er hat die Ältesten zusammengerufen, die Häupter, die Richter, und sagt nun, so haltet nun ganz fest daran, dass ihr alles tut, was geschrieben steht im Gesetzbuch des Mose und nicht davon weicht, weder zur Rechten noch zur Linken, damit ihr euch nicht mengt unter diese Völker, die noch übrig sind bei euch, und nicht anruft und schwört bei dem Namen ihrer Götter, noch ihnen dient, noch sie anbetet, sondern dem Herrn, eurem Gott, anhangt, wie ihr bis auf diesen Tag getan habt. Es waren immer noch nicht das ganze Land eingenommen und alle Stämme vertrieben. Und Josua wusste, wenn sie jetzt aufhören, wird es ein ganz großes Problem geben. Wenn die jetzt nicht das ganze Land in Besitz nehmen, werden die sich mit denen vermischen, werden irgendwann anfangen, die Götter oder Götzen von denen anzubeten. Und deswegen sagt er hier, bleib dran. Halt fest am Wort Gottes. Mischt euch nicht mit den Ungläubigen, dient nicht ihren Götzen, bleibt bei Gott. Warum? Warum ist ihm das so wichtig? Weil er genau weiß, ich lese die Verse 12 und 13, vor was er warnt. Denn wenn ihr euch abwendet und diesen Völkern, die noch übrig sind, anhangt und euch mit ihnen verheiratet, dass ihr zu ihnen eingeht und sie zu euch, so wisst, dass der Herr, euer Gott, nicht mehr alle diese Völker vor euch vertreiben wird, sondern sie werden euch zum Fallstrick und Netz werden und zur Geißel für euren Rücken und zum Stachel in euren Augen, bis ihr ausgerottet seid aus dem guten Land, das euch der Herr, euer Gott, gegeben hat. Das ist krass. Er sagt hier nichts anderes, als wenn du Gott verlässt, dann wird das, was euch helfen sollte, zu eurem Untergang. Und genau das ist später passiert. Genau das ist später passiert. Warum erzähle ich euch das? Weil für uns auch die gleiche Gefahr besteht. Wenn es uns gut geht, wenn wir zur Ruhe kommen und wenn wir in Sicherheit sind, dann brauchen wir Gott nicht, oder? Dann, wenn es uns schlecht geht, wenn wir Sorgen haben und Nöte, dann erinnern wir uns dran, dass Gott uns ja helfen könnte. Dann denken wir, ich brauche Hilfe und gehe zu meinem Gott. Aber wenn es mir gut geht, boah, dann schaffe ich das doch auch alleine den Rest jetzt, oder? Ist ja nicht mehr viel, was ich da einnehmen muss. Wenn wir was geschafft haben und denken, wow, guck mal, cool, was ich geschafft habe, dann schaffe ich den Rest auch noch. Und Gott gerät immer mehr in Vergessenheit. Und genau davor warnt hier in diesem Kapitel 23 Josua. In Vers 11 sagt er, darum achtet ernstlich darauf, um euer Selbstwillen, dass ihr den Herrn, euren Gott, lieb habt. Ganz egal, ob es dir gut geht oder schlecht geht. Und zwar nicht wegen Gott, sondern um deiner Selbstwillen. Weil es für dich gut ist. Bleib dran. Bleib dran. Bleib dran. Was für eine Reise durch diese Kapitel von 13 bis 23. Wir fassen zusammen die 6 Punkte, die wir hatten. Es bleibt noch viel zu tun. Auch für dich und für mich. Gott will dich jetzt gebrauchen. Gott will dich jetzt gebrauchen. Das muss kein großer Job sein, sondern da, wo du bist, will Gott dich gebrauchen. Kaleb zeigt, Glaube ist eine Lebensaufgabe. Fang jetzt an, Gott zu vertrauen. Wir haben gesehen, wie Gott einen individuellen Plan für jeden von uns hat. Für dich und für mich. Und dass du nicht jemand anders sein musst, sondern dass du du sein darfst. Und dass nur du den Plan ausführen kannst, den Gott für dich bestimmt hat. Wir haben gesehen, dass Jesus eine wunderbare Zufluchtsstadt ist, wenn der Teufel uns wegen unserer Sünden verklagen möchte. Und wir haben gesehen, dass wir aufpassen sollten, wo wir uns aufhalten. Und in Gottes Volk, heißt in der Gemeinde, sein sollten und dranbleiben sollten. Dranbleiben sollten an Gott unser ganzes Leben lang. Und jetzt die große Frage, was machst du damit? Vielleicht sitzt du ja hier und denkst, pff, klingt ja alles schön. aber ich weiß immer noch nicht, was Gottes Plan für mein Leben ist. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Du musst nicht alles auf einmal wissen. Der Josua, der wusste auch nicht von Anfang an, was Gott mit ihm vorhat. Und ich weiß noch nicht, ob er dann das so durchgezogen hätte. Er hätte vielleicht am Anfang schon gesagt, oh nein, das ist viel zu groß für mich, mache ich nicht. Fang an, Gott zu suchen, lies die Bibel, bete, sprich mit anderen Christen, probier das ein oder andere aus und Gott wird dich führen. Gott wird dich den Weg führen. Er wird dir den Platz zeigen, den er für dich bereithält. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber er wird es tun. Und bis dahin, sei treu in den kleinen Dingen. Bleib dran, harre aus, halt durch und dann wird Gott dir auch größere Aufgaben anvertrauen. Und vergiss nicht, du bist nie allein. Gott ist mit dir. Er hat einen Plan für dich und dieser Plan ist gut. Lass uns beten. Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns zeigst, dass du einen Plan hast für jeden von uns, ganz individuell, ganz persönlich und ganz perfekt. Auch wenn wir das gerade nicht sehen, auch wenn wir das nicht immer denken, aber ich bin überzeugt davon, dass wir dir rückwirkend danken werden für das, was wir erleben hier auf dieser Erde. Wir danken dir, dass wir nicht zufällig hier sind, dass unser Leben einen Sinn hat, dass du uns gebrauchen willst. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, zu vertrauen. So wie Kaleb dir vertraut hat. Gib uns Mut, auch diese Herausforderung anzupacken wie Kaleb. Weil wir wissen, du bist da, du bist mit uns, du kämpfst für uns. Und dann zeig uns unseren Platz, wo du uns haben möchtest. Das Land, das Erbteil, das du uns zugeteilt hast. Gib uns Kraft, dir treu zu sein, jeden Tag neu. Danke, dass du die Zufluchtsstadt bist, zu der wir hinfliehen können, wenn wir gesündigt haben, wenn wir Schuld auf uns geladen haben, und zwar rund um die Uhr. Und dann hilf uns dran zu bleiben an dir und an deinem Wort. Auch wenn wir hier weggehen, hilf uns dran zu bleiben. Denn du bist es wert, Herr. Du seist gelobt und gepriesen. Amen.